Ludwig Staudenmayer. Magie als experimentelle Naturwissenschaft. Kapitel 6 – Schlussbemerkungen. Aus dem Mitgeteilten folgt zweifellos die Berechtigung, die Magie als eine besondere Wissenschaft von der experimentellen Psychologie, der Psychophysik und der Physiologie zu trennen, denn diese beschäftigen sich im Wesentlichen mit dem Studium der normalen psychischen, psychophysischen und physiologischen Vorgänge im Menschen, während es sich in der Magie um das Studium und die planmäßige Einübung von psychischen, psychophysischen und physiologischen Vorgängen handelt, welche beim normalen Menschen entweder gar keine oder nur eine ganz nebensächliche und mehr zufällige Rolle spielen und mit größerer Deutlichkeit im Allgemeinen nur bei abnorm oder gar pathologisch veranlagten Naturen beobachtet werden. Gegenüber der Physiologie zum Beispiel ergibt sich ganz evident die Sonderstellung der Magie aus folgendem. Erstens, bei magischen Versuchen ist es vielfach notwendig, die spezifische Energie des jeweiligen Nervengebietes in entgegengesetzter Richtung zu senden, als dem normalen Verlaufe entspricht. Beim Sehen, Hören, Riechen, Fühlen und so weiter gelangt die spezifische Erregung von den peripheren Organen vom Auge, Ohr und so weiter zentripetal zu den obersten Zentren im Gehirn und schließlich zum Bewusstsein. Zur Erzeugung der entsprechenden Halluzinationen dagegen muss man die Energie von den obersten Zentren im Gehirn in umgekehrter Richtung nach der Peripherie zu, also zentrifugal befördern. Zweitens. Es handelt sich häufig darum, die spezifische Energie über die Fingerspitzen, die Hände und so weiter hinauszutreiben, während sie unmittelbar in dieser Form im normalen Zustande des Menschen seinen Körper nicht verlässt. Drittens. Man muss nach dem Gesetze der Umwandlung der Nervenenergie öfters größere Mengen von Energie, namentlich solche der Muskeln, von einem System in ein anderes übertreiben und dort selbst transformieren. Gleichzeitig muss dabei Muskelenergie auf den entsprechenden Nervenbahnen zentripetal geleitet werden, statt wie gewöhnlich zentrifugal. Viertens. Speziell bei der Magie des Unterbewusstseins besteht noch die Aufgabe, einzelne Gehirnzentren weiter auszubilden und selbstständiger zu machen, als es beim normalen Menschen der Fall ist. Trotz allem muss ich aber betonen, dass die Entwicklung magischer Fähigkeiten nicht als etwas Pathologisches betrachtet werden darf. Aus dem M3 Abschnitt Mitgeteilten folgt allerdings, dass von mir die magischen Phänomene großenteils auf pathologischem Wege erzielt wurden. Das Gleiche ergibt sich aus dem Studium der Geschichte vieler religiöser Fanatiker und Büßer der Vorzeit sowie zahlreicher hervorragender spiritistischer Medien. Allein der Grund für die pathologische Natur fast aller bisheriger magischer Phänomene ist abgesehen von rein persönlichen Verhältnissen, die bei mir erst durch eine für später geplante Schilderung meines gesamten Lebenslaufes völlig verständlich werden, lediglich in der Unkenntnis auf diesem Gebiete und in der maßlosen Übertreibung an sich unschädlicher Experimente zu suchen. Wie oft verwandeln sich Übungen, die zunächst schädlich wirken, nicht bloß in unschädliche, sondern sogar gesundheitsfördernde. Der Anfänger im Turnen zum Beispiel bekommt häufig durch die ungewohnten Übungen das sogenannte Turnfieber, das bei manchem sich lange Zeit wiederholt. Schließlich wird sich aber wohl an jeder normale Mensch an das Turnen gewöhnen und daraus bedeutenden gesundheitlichen Nutzen ziehen. Das Einüben zum Beispiel optischer Halluzinationen wirkt, selbst wenn es anfangs, namentlich bei zu energischem Betriebe, etwas anstrengend und nervenerregend sein sollte, außerordentlich günstig auf die Augen durch die stärkere Innervierung derselben und durch vermehrten Blutzufluss. Welch bedeutende Anstrengungen werden beim Militär oft dem Soldaten zugemutet, lediglich um seine Kräfte zu stählen. Bei vernünftigem Betriebe fördert analog die Magie vielfach den Gesundheitszustand. Besonders veranlagte Persönlichkeiten können sogar nach längerer Übung ohne jeglichen Schaden für die Gesundheit Leistungen vollbringen, die für andere Menschen gefährlich oder selbst tödlich wären. Das ist keineswegs überraschend und es finden sich analoger genug auf anderen Gebieten. Man denke an die fast übermenschlichen Leistungen vieler Sportleute, Variety-Künstler und so weiter. Man denke an die Tatsache, dass sich die meisten Menschen an Gifte wie Koffein und Nikotin, ja manche selbst an die stärksten Gifte wie Arsenik derart gewöhnen, dass sie die für einen normalen Menschen tödliche Gabe in mehrfacher Menge ohne Schaden ertragen. Warum will man gerade die Magie als etwas Pathologisches erklären, weil sie einem unglücklich Veranlagten bei unrichtigen Manipulieren Schaden bringen kann? Wie außerordentlich gesundheitsschädlich wirken zahlreiche wissenschaftliche und technische Betriebe. Man denke nur an die Chemie mit ihren gesundheitsschädlichen und direkt giftigen Gasen. Mein ohnehin nicht allzu kräftiger Körper hätte durch die Chemie bei gleicher Übertreibung sicherlich nicht kleineren Schaden erlitten als durch die Magie. Freilich wäre ich in der mir vertrauten Chemie eben nicht so weit fortgerissen worden. Eine ungerechtfertigte Bedeutung pflegt man bei magischen Experimenten dem Willen zuzuschreiben. Beim Versuche einer naturwissenschaftlichen Erklärung derselben nennt man gewöhnlich zwei Faktoren, einerseits den Willen, andererseits die psychische Kraft, welch letztere man vermittelst eines starken Willens nach außen dirigieren zu können glaubt. Man gewinnt dadurch den Eindruck, als ob nur besonders willensstarke Personen für Magie geeignet wären und als ob zum Betriebe derselben eine besondere, von den bisher bekannten physischen, psychophysischen und psychischen Kräften prinzipiell verschiedene Kraft erforderlich wäre. Die Unrichtigkeit derartiger Anschauungen beweist schon die Tatsache, dass die spiritistischen Medien vielfach neurasthenische und hysterische Naturen sind, für welche in der Regel gerade Willensschwäche charakteristisch ist. Wenn man nur bewusst einen Finger seiner Hand bewegt, also wenn man bewusst Nervenenergie in den betreffenden Finger sendet, ist das ein Willensakt und erfordert die Aufwendung von psychischer Kraft. Man darf deshalb in der Magie die Bedeutung der Mitwirkung des Willens nicht übertreiben. Abgesehen von besonders veranlagten Persönlichkeiten macht eben auch hier die Übung den Meister, gerade so wie in irgendeiner anderen Kunst oder Kunstfertigkeit, zum Beispiel im Zeichnen, im Spielen eines Musikinstrumentes. Von besonderer Wichtigkeit ist es für den Anfänger, die Anstrengungen niemals zu übertreiben und bei Erschöpfungszuständen die betreffenden Organe längere Zeit ausruhen zu lassen, namentlich aber außerhalb der eigentlichen Übungszeit sich mit dem Unterbewusstsein im Allgemeinen nicht zu beschäftigen, auftretende innere Stimmen, optische Halluzinationen und dergleichen zu ignorieren. Sie verlieren sich dann gewöhnlich von selber wieder, während sie im anderen Falle sehr leicht ausarten und das Nicht-Einhalten einer strengen Arbeitszeit das Nachgeben jedem sich meldenden kleinen Geiste gegenüber zu einer Verflachung und zu einem Sich-Verlieren ins Bodenlose führt, wie es von Frau Seiling in geradezu typischer Weise während so langer Zeit mutatis mutandis genau wie von mir selber erlebt wurde. Man betrachte die Magie nicht als Dilettantismus, sondern als ernsten Beruf, in welchem man, wie in jedem anderen, manche Schwierigkeit und Unannehmlichkeit ertragen muss. Man betrachte sie namentlich auch als einen wissenschaftlichen Beruf, der eine entsprechende Vorbildung verlangt. Der Magier muss im Gegensatz zu den meist ungebildeten spiritistischen Medien ein gewisses Maß von allgemeiner, namentlich naturwissenschaftlicher Bildung besitzen, besonders Kenntnisse in Physik und Chemie, in Anatomie, Physiologie und Pathologie des Menschen, in der Psychologie, in der Geschichte der Magie der Vorzeit. Selbstverständlich träume ich dabei von Professuren der Magie an den Universitäten. Die Magie wird dann zweifellos allmählich eine große Bedeutung erlangen. Sie wird für das Verständnis zahlreicher Religionen, die ja meistens von Magiern begründet wurden, von Wichtigkeit sein. So wurde zum Beispiel der Buddhismus und seine Geschichte, obwohl er offenbar eine Art Experimentalreligion darstellt, außer von Theologen und Philosophen, bisher hauptsächlich von Philologen, Orientalisten und Historikern studiert. Das ist ähnlich, wie wenn ein Philologe oder Historiker eine Geschichte der Chemie schreiben würde, während doch nur ein Historiker, der zugleich chemischer Fachmann ist, die Befähigung dazu besitzt, dass auch Spiritismus und Theosophie, zu deren wissenschaftlicher Auffassung die Magie den Schlüssel liefert, eigene, selbstständige Religionen mit vielen Millionen Bekennern bilden, habe ich bereits in der Einleitung erwähnt. Die Phänomene des Traumlebens, Somnambulismus, Hypnotismus, animalischen Magnetismus, des Mystizismus, Spiritismus und Okkultismus, deren Wesen trotz der Berge von Literatur, die darüber existieren, teils noch viel zu wenig, teils noch gänzlich unbekannt ist, werden von der Magie aus eine neue Beleuchtung erfahren. Kann man sie doch an sich selber im völlig wachen und der Selbstbeobachtung fähigen Zustande mehr oder weniger gut herbeiführen. Da der Magier künstlich und absichtlich psychische und psychophysische Phänomene, zum Beispiel Halluzinationen, hervorbringen muss, welche bei verschiedenen Nerven- und Geisteskrankheiten, namentlich soweit sie rein funktioneller Art sind, wie Neurasthenie und Hysterie, bei natürlicher Besessenheit und so weiter zwangsweise und vom Patienten nicht dirigierbar auftreten, kann er das Wesen dieser Krankheiten bis zu einem gewissen Grade unmittelbar an sich selber studieren. Daraus ergibt sich ohne weiteres die wichtige Bedeutung der Magie für die Psychiatrie. Eine bedeutende Förderung werden ferner die Psychologie und Psychophysik erfahren, denn zahlreiche psychische und psychophysische Prozesse, die beim normalen Menschen ruhig und unbemerkt oder an wenig zugänglichen Stellen verlaufen, muss der Magier bis zum Extrem treiben, zum Teil sogar nach außen projizieren, sodass sie leichter studiert werden können. Die Kompliziertheit der seelischen Vorgänge und ihr näheres Getriebe werden erst durch eine Magie des Unterbewusstseins in helles Licht gerückt. Endlich gestattet die Magie interessante Ausblicke auf die mutmaßliche Entwicklung des Zukunftsmenschen. Diese wird zweifellos zum Teil nach ganz anderen Richtungen erfolgen, als man bisher meinte. Sie wird sich nämlich nicht bloß auf die Weiterbildung des Oberbewusstseins und seiner Fähigkeiten erstrecken, sondern auch auf diejenigen der niedriger stehenden psychischen und psychophysischen Instanzen des Unterbewusstseins. In gewisser Beziehung ist das vergleichbar mit der Weiterentwicklung eines Kulturstaates, bei welchem Aufklärung und Bildung in immer breitere und tiefere Volkskreise dringt. Da diese dann aber eben deshalb, im Gegensatz zum autokratischen Staate, einen größeren Einfluss auf die Gesamtregierung beanspruchen und damit eine stärkere Dezentralisierung bedingen, so wird analog auch beim Zukunftsmenschen das Unterbewusstsein eine größere Rolle spielen. Der Zukunftsmensch wird daher, von dieser Seite aus betrachtet, keine so strenge psychische Einheit mehr darstellen wie der bisherige. Das ist das Gegenstück zu der am Schlusse des 4. Kapitels erwähnten vorübergehenden stärkeren Zentralisierung bei Durchführung besonders intensiver psychischer und psychophysischer Prozesse. In der Geschichte der Magie ist nun noch eine große Anzahl der verschiedensten anderweitigen Phänomene beschrieben, von welchen ich im Vorstehenden nichts berichtet oder über welche ich bis jetzt überhaupt keine persönliche Erfahrung habe. Bei näherer Prüfung wird sich dabei allerdings meistens herausstellen, dass sie sich schon, aufgrund der in vorliegendem Buche auseinandergesetzten allgemeinen Gesichtspunkte in einfachster Weise erklären, so dass ich nicht im Einzelnen darauf einzugehen brauche. Im Übrigen handelt es sich vor allem darum, einen wissenschaftlichen Angriffspunkt auf dem Gebiete der Magie zu gewinnen und nur die einfachsten Experimente auszuführen und zu erklären. Das Kompliziertere muss man sich, wie in jeder Kunst und Wissenschaft, für später aufschieben. Alles wird man aber vielleicht überhaupt nicht nachahmen können. Die Leistungen genialer Magier dürften nämlich häufig ebenso unikat darstellen, wie diejenigen genialer Dichter, Musiker und Künstler. Ich halte darum doch zahlreiche Angaben für richtig, selbst wenn sie bei oberflächlicher Betrachtung wunderbar und unglaublich erscheinen mögen. Wie oft wurden jetzt allgemein anerkannte Tatsachen der Astronomie, der Physik und so weiter bei ihrer Entdeckung angezweifelt und für unmöglich gehalten. Ich halte aber auch die rätselhaftesten magischen Phänomene für rein natürliche Vorgänge, bis der einwandfreie Beweis des Gegenteils erbracht ist, denn man darf nicht vergessen, dass uns vom tieferen Wesen unseres Organismus und seinen Fähigkeiten noch ungemein wenig bekannt ist. Ganz besonders eindringlich möchte ich jetzt nochmals Unerfahrene warnen, sich mit Magie, namentlich derjenigen des Unterbewusstseins experimentell zu beschäftigen, denn sie hat ihre großen Gefahren. Man denke nur an die Leiden, die ich im 3. Abschnitt von mir schilderte. Man denke an die schon im Altertum so gefürchtete Besessenheit, an Spott- und Klopfgeister, an Teufel- und Bösegeister, an Spukgeschichten der verschiedensten Art, die vielfach in einer verunglückten oder pathologischen Magie des Unterbewusstseins ihre rein natürliche Erklärung finden. Ich stehe bereits in einem Alter, in welchem Körper und Geist ein ziemliches Maß von Stabilität erreicht zu haben pflegen und trotzdem geht es auch jetzt noch nach mehr als 20-jähriger Übung und Erfahrung infolge der Schwierigkeit, mich mit meinen Nachbarn im Gehirn dauernd zu verständigen und zu einigen, manchmal darunter und darüber. Freilich habe ich als Anfänger auf dem so dunklen Gebiete große Fehler gemacht, die ich büßen muss. Man glaube ja nicht, dass man durch besondere Moralität vor Teufeln gesichert sei. Gerade Heilige haben am meisten mit Teufeln gekämpft. Man lasse sich durch die hervorragenden Leistungen einiger abnorm veranlagter Persönlichkeiten, zum Beispiel spiritistischer Medien, nicht zur Ansicht verleiten, dass die Produktion bedeutender magischer Phänomene keine großen Schwierigkeiten biete. Schon in rein physischer Beziehung können sie bei vielen Menschen eine ungewöhnliche Kraftleistung darstellen und unerfahrenen Schaden bringen. Ich erinnere an das früher über Frau der Apostrof, Esperance und Home mitgeteilte. Ich selber musste, als ich zudem noch ungeübt, magische Experimente übertrieb, öfters längere Zeit sitzen oder liegen bleiben, da ich mich kaum mehr rühren konnte und alle Glieder schmerzten. Aber auch in psychischer Beziehung stellen sie bedeutende Anforderungen, namentlich da der Anfänger, wenn er allein seine Experimente ausführt, wie kaum auf einem anderen Gebiet dazu kommt, zu übertreiben und keine strenge Zeit für die Ausführung seiner Versuche einzuhalten, weil er von den auftretenden Personifikationen, für welche natürlich als bis dahin untergeordneten Gehirnzentren die weitere Entwicklung einen Fortschritt darstellt, immer wieder dazu animiert wird. Erschreckend groß ist darum die Zahl derjenigen, die als Opfer magischer Experimente in die Irrenhäuser wanderten, denn es ist außerordentlich schwer, die Geister, die man gerufen, wieder loszuwerden. Zum Schluss möchte ich nochmals erwähnen, dass ich durch die ständige Selbstbeobachtung und durch den jahrelangen Verkehr mit meinem Unterbewusstsein, wie schon vorher angedeutet, für mich allmählich so wichtige neue Ideen, namentlich über die psychophysische Weiterentwicklung des gegenwärtigen Menschen, der keineswegs ein Nonplusultra darstellt, ergaben, dass sich neue Versuche und Studien nunmehr meist nach dieser Richtung bewegen und mir wenig Zeit zum praktischen Betriebe der Magie bleibt und dass ich eben deshalb, wie schon S. 152 angegeben, nicht imstande bin, planmäßig magische Experimente vorzuweisen. Die Spiritisten würden mich jetzt allerdings mit Unrecht als verdorbenes Medium bezeichnen. Dagegen hätte ich den sehnlichsten Wunsch, Schüler und Anhänger zu gewinnen, welche nach den in diesem Buche aufgestellten Prinzipien die Magie praktisch erlernen und ausüben wollen. Doch lässt mir das schon auf früheren Seiten erwähnte höhere Ziel, Verhütung oder Rückgängigmachung des Alterungsprozesses, viel zu wenig Zeit zur Heranbildung von Schülern. Sollte mir es nicht in dem Maße gelingen, dass ich vermittels meiner Darlegungen die offizielle Wissenschaft von der Richtigkeit meiner Ansichten überzeugen kann, ich selber vermag ohnehin allein bei dem entgegenstehenden Wust von Irrtümern und Vorurteilen vorläufig nicht genügend durchzudringen. Gedankenstrich, so zweifle ich dennoch nicht, dass über kurz oder lang die Magie, als letzte der uralten Künste, dem Aberglauben einerseits und der Verachtung andererseits, entrissen und als regelrechte Kunst und Wissenschaft anerkannt werden wird. Haben doch ihre beiden Schwestergebiete schon längst dieses Stadium erreicht, in dem aus einer Astrologie eine Astronomie und aus einer Alchemie eine Chemie geworden ist.